Tagesinfo
von Radio Dreieckland. Ihr hört das Tagesinfo vom 23. März 1993.
Das Programm von Radio Dreieckland wurde heute kurzfristig etwas umgestellt. Statt des Musikmagazins lief eine Sendung, in der es um eine Vergewaltigung im Dezember 1992 ging. Diese Sendung lief bereits Anfang März im Vorn- und Letzten Radio und beleuchtet die Hintergründe dieser Vergewaltigung, um welche Rolle ein Musikredakteur von Radio Dreieckland dabei spielt. Der Donnerstags-Musikredakteur glaubte, die Sendung der Frauen zurechtrücken zu müssen und führte ein Studiogespräch mit einem Crash-Mitarbeiter, der indirekt in der Sache involviert ist. Die Frauen und Lesben nutzten die Sendezeit des Musikredakteurs, um die Sendung noch einmal bekannt zu machen und dem Musikredakteur zu zeigen, dass es so nicht geht. Wir machen jetzt regulär weiter mit dem Info, die Themenübersicht.
Ja, also wir fangen an mit Kurzmeldungen. Und zwar haben wir zuerst eine Kurzmeldung, eine Erklärung der RNK zu Defremdet Sol, das ist eine linke türkische Gruppierung. Dann haben wir mehrere Kurzmeldungen zur Asylrechtsdebatte. Dann haben wir eine Kurzmeldung zur Änderung der Asylrechte in Spanien. Dann zu den VertragsarbeiterInnen aus der ehemaligen DDR. Und zu ILO, das ist die
Nationale Arbeiterorganisation in Genf, die einen Bericht vorgelegt hat über die Lage der Arbeiter in der gesamten Welt. Nach den Kurzmeldungen geht es dann gleich weiter mit den Hauptbeiträgen. Wir beginnen mit dem Bericht über eine Pressekonferenz, die heute stattgefunden hat. Und zwar ging es auf dieser Pressekonferenz, ausgerichtet von der ÖTV und GEW Freiburg, um einen Tarifvertrag für die wissenschaftlichen Hilfskräfte an den Universitäten. Dort versucht vor allen Dingen die Kanzler- und Rektorenschaft der Universitäten, diesen Vertrag zu boykottieren. Wir führten ein Interview mit einem Mitglied der Tarifkommission, die sich mit diesem Tarifvertrag auseinandergesetzt hat.
Dann kommt ein Beitrag zum Besuch der Bundesbeauftragten für die hier lebenden Nichtdeutschen, die Frau Schmalz-Jakobsen. Die war am Montag hier in Freiburg. Es gab einen Protest in der Hermann-Mitt-Straße. Darüber wird berichtet und auch über die geplanten Sozialhilfekürzungen und Änderungen für Flüchtlinge und Migrantinnen. Nämlich auf das hin hat sich der Protest geäußert.
Schließlich ein Bericht, ein Interview mit der Afrika-Korrespondentin der Zeitung Politische Berichte über die Geldquellen der UNITA.
Und als letzter Beitrag, heute sollte die Kommission zur Ergänzung des Grundgesetzes für mehr Frauenrechte mit der Diskussion darüber anfangen. Es wurde wieder mal verschoben. Es scheint, dass die männerdominierte Kommission die gegenwärtigen Verhältnisse für richtig hält. Wir haben ein paar Mordprozesse, die in den letzten Tagen gelaufen sind, zusammengestellt und damit ein bisschen zu beweisen oder einen Überblick davon zu geben, wie die Justiz mit Männern und Frauen umgeht. Und bevor wir es vergessen, vielleicht unsere Telefonnummer. Das ist in Freiburg 0761 und die Telefonnummer 31028. 31028. und fangen wir schon mit den Kurzmeldungen.
Thema Kurdistan. Heute veröffentlichte die Nationale Befreiungsfront Kurdistan, ENK, eine Presseerklärung zu den Kampagnen, die in der bundesdeutschen Presse gegen die PKK geführt werden. Es geht dort konkret um den Vorwurf von Schutzgelderpressungen in Berlin und Bayern. Es heißt dort unter anderem in dieser Presseerklärung: In der 12. Ausgabe der Wochenzeitschrift Fokus erschien ein Artikel mit der Überschrift Erpressungsgeld für Freiheitskampf, der in keinster Weise der Realität entspricht und eine bestimmte Absicht verfolgt. In dem Artikel wird behauptet, dass die Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, sich vor allem in Berlin und Bayern mit Erpressungsgeldern finanziere. So sind infolge solcher Hetzkampagnen, die auch durch staatstreue türkische Tageszeitungen geführt werden, seit dem 16. März in Berlin einige Kurden durch deutsche Behörden festgenommen worden. Wir, die Nationale Befreiungsfront Kurdistans, ENK, die Europavertretung, sehen dies als eine bewusste Hetzkampagne gegen die kurdische Bevölkerung, die unter der Avantgarde der PKK für ihre Freiheit kämpft. Seit Jahren versuchen türkische und deutsche Geheimdienste, die demokratischen und kulturellen Aktivitäten der kurdischen Bevölkerung in Deutschland mit verschiedenen Methoden zu verhindern. Durch periodische Hetzkampagnen versucht man, die PKK aus der Öffentlichkeit zu isolieren. Ob der Düsseldorfer Prozess oder solche Berichte wie in der Wochenzeitschrift Fokus, dies sind nur einige konkrete Beispiele dafür. Wir rufen alle demokratischen Institutionen auf, sich mit dem kurdischen Volk zu solidarisieren und gemeinsam gegen solche Hetzkampagnen zu protestieren.
Zur Asylrechtsdebatte oder besser gesagt Asylunrechtsdebatte. Schwere Bedenken wurden auch am Mittwoch wieder in einer Sachverständigenanhörung vor dem Bundestagsinnenausschuss in Bonn geäußert. So kritisieren Richter die Einführung von der Einwochenfrist für gerichtliche Asylentscheidungen, die verfassungswidrig und kontraproduktiv seien. Auch dass Einzelrichter über abgelehnte Asylanträge befinden sollen, wurde kritisiert, da ein Team zu einer leichteren Entscheidung käme. Die Möglichkeit, spezielle Lagerrichter zu installieren, sei aus optischen, psychologischen und sachlichen Gründen sowie aus Sicherheitsbedenken abzulehnen. Insbesondere die sogenannte Drittstaatenregelung wurde vom Vertreter des UNHCR, das ist der Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, kritisiert, da eine sofortige Abschiebung von Flüchtlingen, die über ein sogenanntes sicheres Drittland einreisen, verfassungsrechtlich bedenklich sei. Kritisiert wurde ebenfalls die geplante Kürzung von Sozialleistungen, da Asylsuchende bei Krankheiten nicht mehr ausreichend behandelt werden könnten. Demgegenüber sprachen sich die Kommunen allerdings dafür aus, auch de facto Flüchtlinge sowie Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge in diese Regelung aufzunehmen. Das wird allerdings die Bundesregierung nicht davon abhalten, an ihrem Kurs weiterzumachen. Denn Kohl drängt schon die polnische Regierung zu einem schnellen Asylvertrag, um Polen als sicheren Drittstaat in der Tasche zu haben. Auch Kinder und Jugendliche, die der illegalen Einreise verdächtig sind, dürfen bis zur Abschiebung interniert werden. Das ist noch nicht in der Bundesrepublik der Fall, jedoch in den USA. Geschäfte mit Vertriebenen und Flüchtlingen werden allerdings gerne gemacht. So meldet die heutige Frankfurter Rundschau, dass UN-Blauhelmsoldaten in Bosnien-Herzegowina von Flüchtlingen 4.000 Mark abverlangt hätten, damit diese nach Österreich weiterflüchten können.
Ihr hört das Tagesinfo vom 23. März 1993.
In Spanien hat das Nationalparlament am vergangenen Donnerstag einem Projekt zugestimmt, nachdem das Asyl- und Flüchtlingsgesetz reformiert werden soll. Erklärtes Ziel des Projekts ist, das Asyl- und Flüchtlingsgesetz zu einem einzigen Gesetz zu verschmelzen, Doch nicht nur formal, sondern auch inhaltlich soll das projektierte Gesetz sich vor seinen Vorgänger unterscheiden. Das offizielle Büro für die Anerkennung von Asylsuchenden und Flüchtlingen erklärte unlängst, dass 90% der Antragstellenden aus wirtschaftlichen Gründen ihre Heimat verließen, ohne die Chance in Spanien deshalb als Flüchtling anerkannt zu werden. Das soll nach dem neuen Gesetz auch so bleiben. Das von der Parlamentsmehrheit verabschiedete Projekt sieht vor, zukünftig ein rigoroseres Anerkennungsverfahren zu installieren. Bleiben soll allerdings die Möglichkeit, aus ethnischen, religiösen oder politischen Motiven Asyl in Spanien zu bekommen. Für abgelehnte Flüchtlinge ist ein Bleiberecht aus humanitären Gründen möglich. Als einzige Oppositionspartei scheint während der Debatte allein die kleine Linke Izquierda Unida, Vereinte Linke, Kritik an dem projektierten Gesetz vorgebracht zu haben. Sie warnte am Donnerstag davor, dass das Gesetz die Möglichkeit einer Anerkennung als Flüchtling beschneide und dass die juristischen Garantien für die Flüchtlinge nicht ausreichend seien. Die linke Oppositionspartei sprach sich darüber hinaus im Falle eines negativen Asylbescheids gegen eine sofortige Abschiebung aus. Die Meldung über das projektierte Asyl- und Flüchtlingsgesetz erschien übrigens klein und versteckt auf einer der hinteren Seiten einer großen liberalen spanischen Tageszeitung. Bei 11.000 Asylsuchenden im vergangenen Jahr und einer Anerkennungsquote von 6% ist Asyl in Spanien kein großes Thema. Uguski Irratia ist ein freies Radio in Iruña im Baskenland. Der Bürgermeister von Iruña hat die Schließung des Radios verfügt. Die Verfügung wird dadurch begründet, dass es illegal sei, in einem Wohngebiet einen Sender mit einer so hohen Frequenz zu haben. Die Kollegen von Uguski Irratia vermuten dagegen, dass eher dahinter reine politische Gründe stehen. Es ist nicht das erste Mal, dass das Radio vom Bürgermeisteramt geschlossen wird. Das erste Mal vor 2 Jahren, als der König in Iruña zum Besuch war, und vor einem Jahr noch einmal während des Generalstreiks. Diesmal bereiten die Kollegen vom Uguski Irratia eine landesweite Kampagne, um das 10. Jahr des Radios, das Bestehen des Radios zu feiern. Ob das der Grund ist, Uguski Irratia zu schließen, das wissen wir nicht. Wir wünschen von hier aus die Leute von Uguski Irratia viel Glück und viel Kraft in diesem Kampf.
Ehemalige VertragsarbeiterInnen aus der DDR. Auch in Freiburg leben ehemalige DDR-VertragsarbeiterInnen, zum Beispiel aus Angola. Noch 1989 lebten in der DDR 100.000 VertragsarbeiterInnen, die im Rahmen zweiseitiger Regierungsabkommen der DDR mit sogenannten sozialistischen Bruderländern angeworben wurden. Nach der Wende verloren die meisten ihren Arbeitsplatz, die Mehrheit wurde vertrieben oder ist freiwillig in das Herkunftsland zurückgekehrt. Heute leben in ganz Deutschland noch ca. 15.000 VertragsarbeiterInnen. Sie fordern ein Bleiberecht. Für die Leute aus Angola bedeutet die Rückkehr eine Rückkehr in ein Land, das sich im Kriegszustand befindet und Soldaten beliebig rekrutiert werden. Bundesinnenminister Seiters hat jetzt vorgeschlagen, den ehemaligen DDR-VertragsarbeiterInnen nach dem 30. April 1993 zeitlich befristete Aufenthaltsbefugnisse auszusprechen. Bis dahin hatten die meisten nur noch wenige Monate gültige Duldungen. Allerdings ist die Erteilung dieser Aufenthaltsbefugnisse an so einschränkende Bedingungen gekoppelt, dass die Mehrheit der ehemaligen VertragsarbeiterInnen nur die sichere Abschiebung zu erwarten hat. Zum Beispiel muss ein Arbeitsplatz nachgewiesen werden, den die Mehrzahl entweder nach der Wende oder durch die kurze Duldung verloren haben. Denn ohne Aufenthaltserlaubnis keine Arbeitserlaubnis und ohne Arbeitserlaubnis kein legales Einkommen. So werden Menschen nach Bewertung ihrer wirtschaftlichen Nützlichkeit hergeholt, ausgebeutet und schließlich wieder abgeschoben.
ILO sieht schwierige Lage für Arbeiter weltweit. Die Internationale Arbeitsorganisation ILO in Genf hat den Arbeitnehmern weltweit schwierige Zeiten vorhergesagt. In ihrem jetzt in Genf vorgelegten Jahresbericht schreibt die Organisation, die Gewerkschaften seien selbst in den Industriestaaten immer weniger in der Lage, ihre Mitglieder zu schützen. Auch die Arbeiter in den reicheren Ländern müssten seiner Ansicht nach, also nach Ansicht des Berichts, möglicherweise eine niedrige Bezahlung akzeptieren, weil internationale Unternehmen verstärkt in arme Länder gingen, um Kosten zu sparen. Dem Bericht zufolge gibt es nur wenig Aussichten auf eine Besserung der Lage bis zum Ende des Jahrhunderts. Der Zusammenbruch der ehemals sich kommunistisch nennenden Länder als eine akzeptierte Alternative haben dafür gesorgt, dass das hässliche Gesicht des Kapitalismus in einem gewissen Ausmaß wieder auftaucht, wie es in dem Bericht heißt. Eine Bedrohung für die westlichen Arbeitsstandards könne aus den früheren kommunistischen Staaten kommen, wo die Arbeitslosigkeit stark wachse und dadurch eine große Zahl an Arbeitskräften entstehe, die relativ niedrige Löhne akzeptiere. Zwischen 1990 und März 1992 sei die Zahl der registrierten Arbeitslosen in Osteuropa von 100.000 auf über 4 Millionen gestiegen. In den großen Industriestaaten Europas, Australiens und Asiens sei die Arbeitslosenquote im Durchschnitt auf 8,2% 1992 von 7,4% im Vorjahr gestiegen. 32,3 Millionen Menschen in diesen Staaten seien arbeitslos. Einige asiatische Länder versuchten, internationale Unternehmen anzuziehen, indem sie mit dazu beitrügen, den Einfluss der Gewerkschaften zu begrenzen. Thailand, Malaysia und die Philippinen zum Beispiel haben sich sehr angestrengt, ausländische Investitionen und Technologie anzuziehen, um das Wachstum zu fördern. Doch sie waren sehr zurückhaltend, wenn es darum ging, den Aufbau einer starken Gewerkschaftsbewegung zu erlauben, heißt es in dem Bericht. Und dann haben wir noch eine ganz brandaktuelle Meldung. Und zwar schickt uns das Informationszentrum für freie Völker eine Nachricht. Dort heißt es, in der letzten Nacht hat in Istanbul eine Hinrichtung stattgefunden, bei dem 3 Mitglieder von der Fremci Sol hingerichtet wurden. Während eines Polizeieinsatzes vorsätzlich durch eine Exekution ohne Urteil ermordet worden. Wie bei allen Hinrichtungen ohne Urteil ist die Polizei auch bei dieser Operation als Ankläger, Urteilssprecher und Vollstrecker unter Umgehung und Ausschließung der Gerichte vorgegangen. Das Feiern nach diesem Vorfall seitens der Sicherheitskräfte, die an der Operation beteiligt waren, beweisen ebenfalls die vorsätzliche Tötung. Das heißt dann weiter in dieser Nachricht: Wir wollen kurzfristig für morgen, den 26. März, eine Delegation, die sich vor Ort informiert und recherchiert, in die Türkei senden.
Vanna, 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 Van
gehört das Tagesinfo vom 23. März 1993.
Zum Kampf um den Abschluss eines Tarifvertrages für die wissenschaftlichen Hilfskräfte an den Universitäten. Am 26. November 1992 kam es nach dreijährigen Verhandlungen zu einem Tarifergebnis zwischen der Tarifgemeinschaft der deutschen Länder und den Gewerkschaften ÖTV und GEW. Von diesem Tarifergebnis sind 2000 Freiburger Hilfskräfte und somit ein Viertel der an der Universität Beschäftigten betroffen. Nachdem zweimal der Tarifvertrag kurz vor dem Abschluss stand, ist nun der in allen Punkten ausgehandelte Tarifabschluss vom 26. November 1992 in größter Gefahr. Die Vertragsunterzeichnung wurde vom 25. Januar 1993 auf den 15. Februar und nun auf den 31. März 1993, genau einen Tag vor Inkrafttreten, am 1. April 1993 verschoben. Durch diese Verzögerungstaktik soll eine Umsetzung des Tarifvertrages unmöglich gemacht werden. Ursache für die zögernde Haltung der Länder sind nicht zuletzt die Hochschulrektoren und Hochschulkanzler der Universitäten. Sie blockieren durch ihr Unterlassen eines Eintretens für eine tarifvertragliche Einigung die Unterzeichnung des Vertrages. Für ca. 95.000 Hilfskräfte an den Hochschulen im Bundesgebiet und ca. 2.000 Hilfskräfte in Freiburg ist dies nicht mehr hinnehmbar. Das besondere Abhängigkeitsverhältnis, welches an den Hochschulen besteht, muss endlich durch eine tarifvertragliche Gesamtlösung aus einem Guss in eine auch für die Hilfskräfte verträgliche Form gebracht werden. Die Situation um die Hilfskräfte an den Universitäten hat nun in Freiburg die Gewerkschaften GEW und ÖTV dazu gebracht, heute Morgen eine Pressekonferenz durchzuführen. Zur derzeitigen Auseinandersetzung um den Tarifvertrag für die wissenschaftlichen Hilfskräfte an den Universitäten sprach Radio Dreieckland mit Angela Komis, Mitglied der Tarifkommission und maßgeblich an der Ausarbeitung des Tarifvertrages beteiligt.
Wissenschaftliche studentische Hilfskräfte, wer ist das?
Das sind Personen, die an der Universität studieren und gleichzeitig arbeiten, für Geld arbeiten an der Universität, und es sind Menschen, die eine Doktorarbeit schreiben und die eben auch an der Universität oder an der Fachhochschule arbeiten.
Wie viele gibt es davon ungefähr in Freiburg?
In Freiburg gibt es davon etwas über 2000, der größte Teil an der Universität Freiburg, aber auch Hilfskräfte am Max-Planck-Institut und an den hiesigen Fachhochschulen.
Die Aufgabe, die Sie jetzt haben als Hilfskräfte, wie sieht die eigentlich aus?
Diese Aufgabe ist völlig verschieden, je nachdem, wo diese Hilfskräfte arbeiten. Wenn sie am Max-Planck-Institut sind zum Beispiel, dann sind sie in der Forschung beschäftigt. Dann erarbeiten sie Forschungsergebnisse und bereiten die vor. Wenn sie an der Universität beschäftigt sind, können sie auch in der Forschung eines Professors, eines Instituts tätig sein. Sie können aber auch als Tutoren Studenten betreuen, vorzugsweise Erstsemester, und ihnen die Vorlesung des Professors noch einmal genauer darlegen. Und diese Studenten sind dann in Kleingruppen da und können alle Fragen stellen. Andere Hilfskräfte wieder, die sitzen als Aufsicht, vorzugsweise in den Bibliotheken, oder aber sie arbeiten in der Verwaltung der Universität.
Die Tätigkeiten sind ja ziemlich unterschiedlich, die du beschrieben hast. Das eine klang ja wie Arbeiten, die gleichzeitig ihrem Studium oder ihrer Doktorarbeit nutzen, also eine wissenschaftliche Tätigkeit eben auch. Jetzt Bibliotheksaufsicht oder ein anderes Beispiel, was ich persönlich öfter mal an der Uni sehe, Vertretung von Sekretärinnen und Schreibsätze, scheint mir doch was anderes zu sein. Wie ist das?
Ja, das sind auch wirklich verschiedene Punkte. Eigentlich dürften viele Hilfskräfte gar nicht als Hilfskräfte arbeiten. Sie müssten als Schreibangestellte oder ähnliches eingesetzt werden, wenn sie diese Schreibarbeiten verrichten. Das gilt nach dem Universitätsgesetz des Landes Baden-Württemberg. Aber dieser Missbrauch besteht, und nicht nur in Baden-Württemberg, sondern in vielen anderen Bundesländern auch.
Also das heißt, dass zurzeit noch Hilfskräfte, studentische oder auch wissenschaftliche, als billige Angestellte oft gehandelt werden noch an der Universität. Gut, jetzt könnte natürlich der Tarifvertrag da auch ein Mittel dagegen sein. Du bist Mitglied in der Tarifkommission und hast also eine ganze Reihe von Punkten genannt, die euch, also euch, der ÖTV und der GEW wichtig sind, die die Situation der Hiwis verbessern könnten. Was sind deiner Meinung nach jetzt die wichtigsten Punkte, die ihr erreicht habt in dem Entwurf, muss man ja sagen, dieses Tarifvertrags.
Ja, für uns war es natürlich nicht nur ein Entwurf, sondern ein abgeschlossener Vertrag. Wir haben erreicht, dass Hilfskräfte in der Zukunft mindestens ein Semester beschäftigt werden müssen, was eine große Verbesserung gegenüber der jetzigen Situation ist. Und wir haben erreicht, dass der Lohn der Hilfskräfte in Zukunft immer um so viel Prozentpunkte steigt wie im übrigen öffentlichen Dienst auch und zu gleicher Zeit. Im Augenblick hinken wir oft 9 bis 12 Monate hinterher oder aber es gibt sogar 0 Lohnrunden. Dann ist der Urlaub verbessert worden. Zurzeit beträgt er 3 Wochen und er wird dann 5 Wochen betragen. Das ist ja schon mal ein großer Unterschied. Wir haben auch Kinderzuschläge erreicht. Für jedes Kind bekommt man in der Zukunft 84 Pfennig Zuschlag zum Stundenlohn.
Das heißt also, der wesentliche Fortschritt ist jetzt der, dass durch diesen Tarifvertrag zwangsläufig die Tarife der Hilfskräfte sich so verändern, also wir hoffen doch erhöht werden, wie im gesamten öffentlichen Dienst bei allen folgenden Tarifverhandlungen und nicht wie jetzt das im Belieben der Länder, oder wie war das?
Ja, das ist ganz im Belieben der Länder.
Bisher, ne?
Ja, so werden in Bayern zurzeit 9 Mark gezahlt die Stunde und hier 15 Mark.
Gut, das ist also jetzt der große Fortschritt. Trotzdem hört man jetzt nicht nur aus den Reihen der Verwaltung großes Wehgeschrei, sondern es gibt auch hier und da schon Kritik von den Studenten selbst, was man so an der Universität hört. So ein Punkt, den ich gehört habe, ist zum Beispiel, dass die Hilfskräfte sagen, die Lohnerhöhung, die sie dieses Mal kriegen, das sind also bei den ungeprüften 6,4% wohl, ne 6,5% und bei den geprüften 2,3%, also dass die 6,5% ungeprüften Studentinnen gesagt haben, Das ist zwar ganz nett, aber das frisst gerade das Weihnachtsgeld, was wir nämlich bisher bekommen haben, jetzt nicht mehr bekommen, auf. Wie sieht es damit aus?
Ja, die haben tatsächlich recht zu sagen, dass das Weihnachtsgeld in Zukunft nicht mehr vorhanden sein wird und dass dieses Weihnachtsgeld jetzt einberechnet ist in den Stundenlohn. Das ist ein wesentlicher Kritikpunkt. Der einzige Vorteil, den das Ganze allerdings bringt, ist, dass die Leute, die zurzeit immer vom Weihnachtsgeld ausgeschlossen waren, es in Zukunft haben werden. Weil es bisher oft Taktik war, dass man jemanden erst ab 10. Oktober beschäftigt. Der Anspruch fürs Weihnachtsgeld läuft aber ab 1. Oktober.
Ein anderer Kritikpunkt war, dass gesagt wurde, und zwar eigentlich diese unverbindlichere Regelung ohne Tarifvertrag ganz recht, in dem Moment, wo man nur mal ganz kurz vielleicht für einen Monat oder zwei ein bisschen Geld braucht und dann in der Uni arbeiten konnten. Jetzt müssen wir uns verpflichten auf ein Jahr. Oder auf der anderen Seite gibt es die Kritik, die sagen, das Jahr ist uns viel zu kurz, nämlich bei diesen wissenschaftlichen geprüften Hilfskräften, die eigentlich eine viel längere Verpflichtung wollen und einen Anspruch eben auf diese Tätigkeit wollen. Wie sieht es damit aus?
Ja, die Dauer des Arbeitsvertrages ist ein wichtiger Kritikpunkt der Doktoranden, weil sie gesagt haben, sie können innerhalb dieser Zeit nicht ihre Doktorarbeit beenden. Sie brauchen etwas, was über mehrere Jahre geht. Und andererseits ist nicht ganz richtig, zurzeit wird dann nach Tarifvertrag für ein Semester der Vertrag abgeschlossen, nicht für ein Jahr hat 2 Semester. Und dieses eine Semester muss der Student natürlich abschließen. Sollte es ihm ausnahmsweise gelingen, anderswo eine Tätigkeit zu finden, dann kann er ja immer noch kündigen. Aber die Mehrzahl der Studenten wird doch nun, wenn sie einmal angefangen hat, ein Tutorium zu geben, das auch bis Semesterende durchführen, damit die Erstsemester dann ihre Klausur schreiben können. Oder wenn eine Forschungsarbeit angefangen hat, man ist eingearbeitet worden, dann will man die ja nun auch zu Ende führen. Und dazu reicht ein Semester sowieso nicht. Dazu ist eine längere Arbeitsdauer nötig.
Nicht zuletzt, ihr seid ja auch nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis eurer Verhandlungen. Ihr habt jetzt schon die positiven Punkte benannt, die euch am wichtigsten waren. Was sind jetzt so die Kröten, die ihr habt schlucken müssen?
Ja, also es sind viel mehr, als ich hier aufzählen kann. Wir hätten ja am liebsten auch gehabt, dass jetzt bestimmte Stundenzahlen mal festgeschrieben werden, damit nicht jedes Mal wieder dann die Kummelei losgeht, wie viele Stunden können wir denn unserer Hilfskraft in diesem Semester ermöglichen, ohne dass alles zusammenbricht, sondern dass die Hilfskraft jetzt auch mal für die Stunden bezahlt wird, die sie arbeitet. Das haben wir leider nicht erreicht, eine Festschreibung dieser Stundenzahl. Andererseits, sehr große Kritik kommt aus den Fachhochschulen, weil die Fachhochschüler zurzeit schon weniger Lohn erhalten für dieselbe Tätigkeit als wie die Hilfskräfte an den Hochschulen und weil das in der Zukunft auch so bleiben soll. Das Einzige, was wir erreicht haben, ist, dass sie jetzt angenähert sind im Lohn. Die kriegen jetzt also eine größere Lohnerhöhung als die Hilfskräfte an den Universitäten. Und der letzte Kritikpunkt kommt aus der Ecke der Leute, die eine Doktorarbeit schreiben, als Hilfskraft tätig sind. Die ist auch sehr stark, diese Kritik. Sie hätten eben gerne langfristige Verträge und sie hätten sehr gerne auch eine Versicherung, weil ein Großteil dieser Hilfskräfte keine Arbeitslosenversicherung besitzt. Sie werden nämlich unterhalb der Grenze beschäftigt von der Stundenzahl her und weil auch viele noch nicht mal sozialversichert sind. Und diese Stundenzahl hätten sie doch ganz gerne mal festgeschrieben im Tarifvertrag.
Das war ein Interview mit Angela Komis, Mitglied der ÖTV-Tarifkommission, die sich mit der Ausarbeitung eines Tarifvertrages für studentische Hilfskräfte an den Universitäten beschäftigt hat.
Ihr hört das Tagesinfo vom 23. März 1993.
Zu berichten ist über einen Besuch von Cornelia Schmalz-Jakobsen, die neue Ausländerbeauftragte der deutschen Bundesregierung. Anlässlich des Besuches in Freiburg und der Besichtigung der Unterkünfte in der Hermann-Mitt-Straße, dem Flüchtlingssammellager Saint-Christophe. Frau Schmalz-Jakobsen ist die Nachfolgerin von Liselotte Funke, die aus Protest gegen die Missachtung ihrer Arbeit, mehr aber auch noch gegen die zunehmende Entrechtung von ausländischen Menschen, zurückgetreten ist. Frau Jakobsen hat den Posten angenommen und mit diesem neuen Posten versehen fuhr sie vor. Mercedes mit Chauffeur, die Polizei voraus. Ein Gespräch mit Flüchtlingen, wie die Badische Zeitung berichtete, nein, dazu kam es nicht. Ein offener Text mit den Befürchtungen dieser Flüchtlinge wurde ihr übergeben. Daraufhin ging sie gegenüber den Flüchtlingen nicht ein. Sie sagte, die seien einer Argumentation nicht zugänglich. Ihr Gastgeber, der Sozialbürgermeister See, gab ihr dabei Argumentationshilfe. Denn diese Flüchtlinge seien ja unter Anleitung eines stadtbekannten Demonstranten organisiert worden. Selbst die Transparente waren ja nicht spontan entstanden, also was soll man darauf eingehen, das sei ja gar nicht der Rede wert. Dass der Besuch von Frau Schmalz-Jakobsen im Flüchtlingsheim nicht angekündigt gewesen ist, ist vielleicht ein Umstand, der der Informationspolitik der Stadt Freiburg zuzuschreiben ist. Aber einfach dort aufzutauchen und dann seitens der Flüchtlinge diese Gelegenheit nicht wahrzunehmen, um ihr die eigenen Anliegen vorzutragen, das wäre ja fatal gewesen. Auf einer anschließenden Pressekonferenz und im Gegensatz zu dem, was hier am Montag im Info bereits erzählt worden ist, war zu keinem Zeitpunkt die Frage, ob irgendetwas hätte verhindert werden sollen, gegebenenfalls der gesamte Besuch oder auch diese Pressekonferenz. Jedenfalls auf der anschließenden Pressekonferenz ging Frau Schmalz-Jakobsen dann doch sehr ausführlich auf den überreichten Zettel ein, denn dieser Zettel geriet auch in die Hände der Presse. Und dann musste sie doch etwas dazu sagen. Aber was sie dazu zu sagen hatte, das war nun Beispiel dafür, dass sie von vielen Sachen entweder keine Ahnung hat oder versucht, das genaue Gegenteil zu behaupten. Ihre Gegendarstellung war wie folgt. Es gebe keine Kürzung im Bundessozialhilfegesetz. Mit dem neuen Asylbeschleunigungsgesetz, das vermutlich zum 1. Juli in Kraft treten soll? Nein, es gäbe keine Kürzung. Es gäbe vielmehr höchstens ein eigenes sogenanntes Leistungsgesetz für Flüchtlinge. Allerdings findet dort eben genau die 25-prozentige Kürzung statt. Und es gäbe auch keine grundsätzliche Umstellung der Verpflegung auf Warengutscheine, auf Sachleistungen oder auf Großküchenästen. Nein, keine grundsätzliche Umstellung. Im Gesetz sei nämlich nur davon die Rede, dass vorrangig nun Warengutscheine oder Großküchenessen verabreicht werden. vorrangig heiße ja keine Umstellung. Und für Kürzungen für Flüchtlinge gäbe es auch rechtlich ja nur eine befristete, auf wenige Monate gesetzte Höchstgrenze. Sicherlich, eine für wenige Monate gesetzte Grenze, das ist für Flüchtlinge in der Regel schon sehr viel. Denn nach diesen wenigen Monaten sind sie nun, nach dem neuen Gesetz, ja schon lange wieder abgeschoben. Soweit also die drei sogenannten Argumente, zu dem Frau Schmalz Stellung bezog. Voraus schickte sie allerdings, dass eben ihr Spezialgebiet nicht die Flüchtlinge seien. Zwar sei sie Beauftragte für Ausländer, aber eben beauftragt doch durch die Bundesregierung und nicht durch die Flüchtlinge oder eventuell die Ausländer oder Ausländerinnen selbst. Der Artikel 16 wird kippen, das ist ihr kein Problem. Jedenfalls war sie mit dem Absturz dieses Artikels durchaus einverstanden, hatte bestenfalls das Problem, dass mit dem Verschwinden dieses Artikels nicht gleichzeitig ein Einwanderungsgesetz verabschiedet werden sollte. Und dies müsse sich, so meinte sie, ja auch aufgrund der Wirtschaftslage als durchaus vorteilhaft erweisen, nämlich ein Einwanderungsgesetz zu verabschieden, in dem die ökonomischen Notwendigkeiten festgeschrieben sind. Für ein Wahlrecht, ein gleiches Wahlrecht für Ausländer, seien sie nun 8 oder 10 Jahre hier, sehe sie derzeit keine Mehrheitsgelegenheit im Deutschen Bundestag. Und mit diesen mageren Äußerungen war ihr Vortrag schon im Wesentlichen beendet. Ihr Gastgeber, der Sozialbürgermeister See, nannte dann noch einige weitere Zahlen bezogen auf die Flüchtlinge aus Freiburg, unter anderem um der ständigen Kampagne entgegenzutreten, die Flüchtlinge lebten doch aufgrund des deutschen Steuerzahlers oder der deutschen Steuerzahlerin recht gut. Er nannte nämlich eine Zahl, die lautet, dass bestenfalls 30% der Flüchtlinge nur noch auf Sozialhilfe angewiesen sind, dass also 65% der Flüchtlinge etwa längst in Arbeitsverhältnissen sind, sei es in der Gastronomie, im Baugewerbe oder im Reinigungssektor. Zu welchen Löhnen sie dort allerdings tätig sind, das konnte er nicht verraten. Auch für gemeinnützige Arbeit seien Flüchtlinge sehr häufig zu finden. Insgesamt 10.000 Stunden hätten sie im vergangenen Jahr abgeleistet. Er musste allerdings dann auch zugeben, dass die Abschiebepolitik der Stadt Freiburg im letzten Jahr sehr rasant zugenommen hat. Er sprach von Abgängen, von 420 Abgängen, von denen die meisten wohl abgeschoben worden sind oder sogenannt freiwillig zurückgegangen sind. Solche Politik, Abgänge, Zugänge, statistische Daten haben häufig den Charakter, Flüchtlinge doch in Ziffern zu kleiden, sie ihres Menschseins zu entrechten und auch gar nicht mehr festzustellen, welche Flüchtlinge und mit welchen Problemen sie denn eigentlich hier sind. Dafür ist ja die Stadt Freiburg und schon längst nicht die Ausländerbeauftragte der deutschen Bundesregierung, Frau Schmalz-Jakobsen, nicht zuständig.
Ihr hört das Tagesinfo vom 23. März 1993.
Thank you.
wogegen die Flüchtlinge beim Besuch der Ausländerbeauftragten protestierten, ist der Gesetzentwurf zur Änderung der Sozialhilfe für AusländerInnen. Der neue Regelungsvorschlag richtet sich gegen alle MigrantInnen ohne unbefristete Aufenthaltsgenehmigung. In Freiburg wären das ca. ein Drittel bis ein Halb aller MigrantInnen. Besonders betroffen sind aber Asylsuchende und de facto Flüchtlinge. Der Mindestunterhalt soll während des Asylverfahrens von einem eigenständigen, vom BSHG, also dem Bundessozialhilfegesetz, abgekoppelten Gesetz geregelt werden. Im Asylkompromiss zwischen Regierungskoalition und SPD sind folgende Ziele genannt. Erstens deutliche Absenkung der bisherigen Leistungen. Zweitens bei Aufenthalt in zentralen Anlaufstellen oder Gemeinschaftsunterkünften grundsätzlich Sachleistungen. Drittens bei Aufenthalt außerhalb von zentralen Anlaufstellen oder Gemeinschaftsunterkünften Vorrang vor Sachleistungen. Der Ausländerbeirat in Freiburg hat in seiner Sitzung vom 22. Januar dieses Jahres das Thema ebenfalls behandelt. Dort wurde festgestellt, für Asylsuchende, de facto Flüchtlinge, andere AusländerInnen und Ausländer mit unbefristetem Aufenthaltsstatus gelten unterschiedliche Bestimmungen für die Auszahlung der Hilfe zum Lebensunterhalt. Dadurch entstehen unterschiedliche Klassen der ausländischen Bevölkerung. Kinder sind von der Regelsatzkürzung besonders betroffen. Im Alter von 0 bis 6 Jahren wird ihnen 90% des Regelsatzes zuerkannt. Ab 7 Jahren sollen sie jedoch, wie die Erwachsenen, nur noch 75% des Regelsatzes bekommen. Die Begründung, dass bei vorübergehendem Aufenthalt kein entsprechender Bildungsbedarf zu decken sei, ist nicht einsichtig, da sich gerade Kinder ab 7 Jahren in einer wichtigen Bildungs- und Entwicklungsphase befinden und damit ihr Recht auf Bildung aufgrund finanziellen Voraussetzungen beschnitten wird. Die Kürzung auf 75% des Regelsatzes, die bisher nur in besonderen Fällen erfolgt, soll nun zur Norm werden. Diese Reduzierung auf das Minimum des Minimums ist besonders gravierend, ebenso der erneute Vorstoß, Sozialhilfe in Sachleistungen und Wertgutscheinen auszuzahlen. Dies ist nicht nur verfassungswidrig, sondern auch äußerst unpraktikabel. Bei der zentralen Verpflegung wird auf soziale Gewohnheiten und religiöse Verpflichtungen und Bräuche keine Rücksicht genommen. Gesundheitliche Hilfe wird nur in besonders dringenden Notfällen geleistet. Die Entscheidung nach der Besonderheit des Einzelfalles soll aufgegeben werden. Es soll ein einheitlicher Auszahlungstermin festgelegt werden, sodass der Einzelfall nicht mehr berücksichtigt werden kann. Der Ausländerbeirat verabschiedete deshalb in der Sitzung am 22. Januar folgende beiden Anträge. Erstens, der Ausländerbeirat lehnt die augenblickliche geplanten Änderungen des Sozialhilferechts entschieden ab und verlangt, dass die Stadt Freiburg diese Stellungnahme als eigene an Bund und Land sowie an den Städtetag schickt. Antrag 2. Der Ausländerbeirat weist auf den beschämenden Widerspruch zwischen den von Politikern organisierten Lichterketten gegen Ausländerfeindlichkeit und den von denselben Politikern geplanten diskriminierenden Gesetzen hin. Thank you.
Ihr hört das Tagesinfo vom 23. März 1993.
Das bis vor wenigen Jahren noch sozialistisch orientierte Angola findet keinen Frieden. Von Beginn seiner Unabhängigkeit im November 1975 an ist das Land massiven Destabilisierungsversuchen von Seiten der USA und des südafrikanischen Apartheidsregimes ausgesetzt gewesen. Neben direkten militärischen Interventionen durch Südafrika bediente sich der Imperialismus dabei der angolanischen UNITA, der sogenannten Nationalen Union für die völlige Befreiung Angolas, die dank umfassender westlicher Militärhilfe das Land mit ihren terroristischen Aktionen weitgehend verwüsten konnte. Im Mai 1991 ist zwischen der angolanischen Regierung und der UNITA ein Friedensabkommen unterzeichnet worden, in dessen Folge es im Oktober des letzten Jahres zu Parlamentswahlen kam. Nach ihrer deutlichen Niederlage bei dieser Abstimmung griff die UNITA, wie von vielen vorausgesehen, wieder auf die Methoden zurück, die sie als einzige ausreichend zu handhaben versteht, auf Krieg und Terror. Die UNITA ist ein direktes Ziehkind des südafrikanischen Apartheidsregimes. Sie ist Bestandteil der sogenannten Total National Strategy, die die Herrschaft des Apartheidsregimes im gesamten südlichen Afrika absichern sollte. Inhalt dieser aggressiven Politik war die zielgerichtete politische und wirtschaftliche Destabilisierung und Zerstörung der sozialistisch orientierten Staaten Angola und Mosambik und des fortschrittlichen, auf selbstständige Entwicklung bedachten Simbabwe durch den Aufbau und die massive Unterstützung von Kontraorganisationen. Nach verschiedenen militärischen Niederlagen der UNITA-Verbände, vor allem aber nach der Zurückschlagung der im November 1987 von Südafrika und der UNITA gestarteten Großoffensive um das strategisch bedeutsame Kuito-Kunawale, musste die UNITA und Südafrika sich mit einem Waffenstillstand begnügen, der schließlich zu Verhandlungen führte mit dem Ergebnis einer von der UNO überwachten Parlamentswahl. Wie schon erwähnt, führte diese Wahl zu einem Desaster für die UNITA. Das hinderte sie aber keineswegs daran, ihren bewaffneten Kampf gegen die angolanische Regierung wieder aufzunehmen und die Destabilisierung des Landes weiter voranzutreiben. Wahrscheinlich will die seit über einem Jahrzehnt um die Macht kämpfende UNITA die angolanische Regierung so weit schwächen, dass sie eine internationale Anerkennung verhindern kann. US-Präsident Clinton hatte jedenfalls vor den Wahlen in einem Interview erklärt, er werde die aus den Wahlen im Herbst letzten Jahres hervorgegangene Regierung der MPLA anerkennen, und die USA würden diplomatische Beziehungen mit Angola aufnehmen. Dies ist aber bis heute noch nicht geschehen. Obwohl die USA und Südafrika offiziell ihre Unterstützung für die UNITA eingestellt haben, mordet die UNITA weiter. Wie die imperialistische Unterstützung für die UNITA heute aussieht und wie sie an ihr Geld für ihre Waffen und ihre Ausrüstung herankommen, fragte ich die Afrika-Korrespondentin der sozialistischen Zeitung Politische Berichte.
Die angolanische Regierungstruppen haben vor einigen Tagen das Erdölzentrum Soyo im Norden Angolas zurückerobert, das die UNITA im Januar besetzt hielt. Die UNITA hoffte damit sicherlich auch an einige Quellen, Devisenquellen, Gelder ranzukommen. Über die Ausbeutung dieser Erdölfelder hat die UNITA jetzt einiges an Geldschwierigkeiten oder bleiben ihr noch etliche andere Quellen, um Geld zu schürfen?
Der UNITA bleiben bestimmt andere Quellen, um Geld zu schürfen. Als direkte Geldquelle werden die Ölfelder für die UNITA auch kaum gedient haben, sondern im Wesentlichen, um die angolanische Regierung strategisch zu schwächen. Die angolanische Regierung hatte durch den Verlust der Ölfelder an die UNITA Einnahmeausfälle. Die UNITA wiederum hat nach den Friedens- und Waffenstillstandsverhandlungen zunächst alle internationale Unterstützung verloren. Nach den Wahlen hat auch die US-Regierung jegliche Zahlung an die UNITA eingestellt, sodass zunächst allgemein erwartet wurde, dass die UNITA ihren bewaffneten Kampf nicht lange fortführen kann. Fest steht jetzt aber, dass die UNITA zum Beispiel durch Diamantenhandel mit De Beers über Deviseneinkünfte in erheblichem Umfang verfügt.
Wie wird dieser Handel organisiert? Weil offiziell wird es wahrscheinlich nicht laufen.
Die UNITA schürft wahrscheinlich wild Diamanten in den angolanischen Diamantenfeldern, einer Region, in der sie zurzeit die militärische Kontrolle hat. Diese Diamantenfelder sind von der angolanischen Regierung an das Diamantenmonopol De Beers zur Ausschürfung verpachtet. Dennoch kann die UNITA dort schürfen. Sie verkauft aber nicht direkt an De Beers, sondern verkauft über Zwischenhändler in Zaire an De Beers.
Woher weiß man das?
Über den Bericht eines Zwischenhändlers im Ende Januar dieses Jahres, der berichtete, er hätte an offizielle Vertreter der UNITA über 400.000 Dollar für Diamanten bezahlt. Aha. Dieser Händler erklärte, er sei sich sicher, dass die Überbringer aus Angola keine illegalen Diamantenschürfer gewesen seien, denn sie wären bei ihm in Begleitung eines zairischen Offiziers erschienen und hätten gleichfalls Uniform getragen.
Also heißt es, dass die zairische Regierung doch diesen Handel dann ziemlich massiv unterstützt, also die UNITA auch unterstützt?
Also mit Sicherheit unterstützen Teile des Militärs die UNITA. Mhm. Das ist eine indirekte Unterstützung für die UNITA durch die zairische Regierung gibt, steht seit langem fest, weil mit Sicherheit konnte die UNITA ihre Operationen im angolanischen Norden und auch gegenüber der angolanischen Enklave Cabinda nicht ohne eine Basis in Zaire durchführen.
Wie sieht es überhaupt mit dieser Unterstützung aus? Du sagst es eben, dass die USA zum Beispiel nach den Wahlen ihre zumindest offizielle Unterstützung eingestellt hätte. Jetzt ist wieder einiges ins Land gegangen und zum Beispiel ist die offizielle, also praktisch der Gewinner der Wahl, nämlich die Regierung, immer noch nicht anerkannt worden von der US-Regierung als offizielle, als rechtmäßige Regierung. Was hat sich da jetzt getan?
Das ist unklar, wie sich die US-Regierung verhält. Clinton hatte vor den Wahlen angekündigt, er werde eine rechtmäßig gewählte Regierung in Angola anerkennen. Das ist es jetzt nicht passiert. Es kann auch sein, dass die USA und andere Länder der westlichen Welt abwarten, wie sich die militärische Lage in diesem Land entwickelt und ob sich die Regierung der MPLA halten kann.
Es gibt auch noch eine Quelle, da heißt es, die mit den CDU-CSU-Kreisen in Verbindung stehende deutsche Organisation Hilfe in Not ist dafür verantwortlich, dass Avimbis 45.000 Krieger mit Lebensmitteln versorgt werden. Weißt du da was Genaueres drüber?
Diese Organisation Hilfe in Not war ursprünglich im Auftrag der UNO tätig. Sie sollte nach dem Waffenstillstand und vor den Wahlen die südlichen angolanischen Gebiete, in denen die UNITA ihre Basis hat, mit Lebensmitteln versorgen, weil die Lebensmittelknappheit aufgrund des Krieges in dieser Region sehr groß ist. Die UNO hat, nachdem die UNITA die Kampfhandlungen wieder aufgenommen hat und das Ergebnis der Wahl nicht anerkannt hatte, alle Hilfslieferungen in dieser Region gestoppt. Und es liegen Berichte von namibischem Militär und namibischer Polizei vor, dass diese Organisation Hilfe in Not ihre Lieferungen trotzdem weiter fortgeführt hat.
Das heißt jetzt in einer Meldung, die Regierung Zimbabwes, die mehrfach versucht hat, Verhandlungen zwischen der Regierung Angolas und dem UNITA-Führer Savimbi zu ermöglichen, erklärte Ende Januar, das südafrikanische Militär sende regelmäßig Transportflugzeuge nach Angola, die über Zimbabwe, Botswana und Namibia flögen, um die UNITA mit Waffen zu beliefern. Weißt du darüber Näheres?
Die Frontstaaten haben berichtet, dass es in den in den letzten 4 Monaten regelmäßige Flüge von südafrikanischen Militärflugzeugen in Richtung Angola gibt, wobei die Frontstaaten nicht kontrollieren können, wo die jetzt genau landen. Nur die angolanische Regierung sagt, bei ihnen sind sie nie gelandet.
Soweit Ulrike Detjen, Afrika-Korrespondentin der sozialistischen Zeitung Politische Berichte. Radio Dreieckland wird sich natürlich noch weiterhin mit dem Konflikt in Angola beschäftigen. Und zwar am Samstag in der kommenden Woche beginnt Radio International eine zweiteilige Serie über Hintergrund und Hintermänner im Konflikt in Angola.
Ihr hört das Tagesinfo vom 23. März 1993.
Wie öfters der Fall ist, diesmal hat uns die Zeit auch nicht gereicht. Insofern unseren letzten Beitrag über die Nichtverhandlung oder die Nichtdiskussion in der Kommission zur Ergänzung des Grundgesetzes für mehr Frauenrechte und die Recherche darüber, wie Prozesse gegen Frauen anders als gegen Männer behandelt werden, das lassen wir eventuell für nächsten Tagen. Und jetzt die Veranstaltungen.
Da haben wir, wie schon des Öfteren angekündigt, in Radio Dreieckland am Samstag die Demonstration zur Freilassung von Stefan Waldberg und gegen die Menschenrechtsverletzungen in der Türkei. Das Ganze findet ja statt in Stuttgart vor dem türkischen Konsulat. Und dazu ist jetzt die Abfahrt von Freiburg und Waldkirch am Samstagmorgen, und zwar in Freiburg um 7.30 Uhr in der Faulerstraße und in Waldkirch in der an der Bushaltestelle Post. Zum gleichen Thema gibt es ein Solidaritätskonzert für Stefan Waldberg, und zwar morgen im Jos-Fritz-Café mit Jok Quetschen-Paur und mit einem Film über Journalistenverfolgungen in der Türkei. Also morgen Solidaritätskonzert für Stefan Waldberg im Jos-Fritz-Café, Wilhelmstraße 15 in der Spechtpassage um 19.30 Uhr.
Ja, und noch eine Veranstaltung für heute Abend, und zwar um 20.15 Uhr findet statt im Wendepunkt im Kunzenweg 24 von der Gruppe Wendepunkt ein Vortrag über sexuellen Missbrauch in der Psychotherapie von einer Frau, Diplom-Psychologin Brigitte Fendel, heute Abend 20.15 Uhr im Wendepunkt.
Und dann verabschieden wir uns bis nächsten Donnerstag.
Tagesinfo
von Radio Dreieckland.